Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Ja, herzlich willkommen zur 51. Folge Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. An den Mikrofonen wie immer für euch
Dana Valentina, ich bin Juristin aus Rostock.
Und Selma Gater, ich bin Juristin in Karlsruhe und in Berlin. Wir sprechen heute über ein feministisch-juristisches Thema, wie eigentlich jedes Mal, diesmal aber ein ganz besonders spannendes Thema. Es ist nämlich auch ein sehr umstrittenes Thema. Es geht um Kopftuchverbote, und zwar speziell Kopftuchverbote im Bereich der Justiz, also die Vorgaben, die es insbesondere Richterinnen und Staatsanwältinnen, aber auch Rechtsreferendarinnen und ehrenamtlichen Schöffinnen untersagen, auf der Richterbank ein Kopftuch zu tragen. Hintergrund dessen, dass wir da heute oder dass wir darüber gesprochen haben, muss man sagen, schon im Mai diesen Jahres, ist die Veröffentlichung eines Policy Papers des Deutschen Juristinnenbundes zu der Frage, in dem sich der Deutsche Juristinnenbund gegen solche Kopftuchverbote im Bereich der Justiz ausspricht. Wir hatten zu Gast zwei wunderbare Expertinnen, einmal Dr. Shino Ibold. Sie ist Juristin, hat kürzlich promoviert zum Thema Kopftuchverbote, und Rabia Küçükşahin. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und Anti-Bias-Trainerin und Jurastudentin.
Du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen über Kopftuchverbote heute mit einem spezifischen Fokus auf den Bereich der Justiz. Tatsächlich ist es auch so, dass wir in Deutschland ja nicht so etwas wie ein allgemeines Kopftuchverbot haben, sondern die Kopftuchverbote, die es gibt, die auch in Gesetzen niedergelegt sind, die betreffen immer spezielle Bereiche. Zu diesen Bereichen gehört vor allen Dingen die Justiz, aber zum Beispiel auch die Schule, also auch das Kopftuchverbot für die Lehrerin. Diese Regelungen sind niedergelegt in Gesetzen, die in der Regel Neutralitätsgesetze heißen. Die sind in den einzelnen Bundesländern erlassen worden. Und da drin steckt auch schon in dem Titel das Hauptargument, warum es diese Verbote gibt. Das Argument ist nämlich, in staatlichen Bereichen, also zum Beispiel in der Schule oder auch in der Justiz, soll der Staat neutral auftreten. Und diese Neutralitätsregelungen, die vor allen Dingen das Kopftuchverbot dann faktisch beinhalten, sollen genau das sicherstellen.
Ja, und vielleicht grätsche ich da direkt rein, weil es ganz gut passt. Du hast es gesagt, sie sind überschrieben als Neutralitätsgesetze, und deswegen könnte man gleich schon auf die Idee kommen zu sagen, naja, ihr sprecht jetzt hier von Kopftuchverboten, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Der Hintergrund der Geschichte ist folgender, oder warum sprechen wir von Kopftuchverboten? Weil es sich eben aus unserer Sicht um mittelbare Kopftuchverbote handelt, also um eigentlich einen Fall der mittelbaren Diskriminierung. Natürlich untersagen diese Gesetze nicht direkt das Tragen gerade des muslimischen Kopftuches, sondern sie untersagen allgemein und generell das Tragen von Kleidungsstücken, Symbolen und anderen Merkmalen, die geeignet sein sollen, das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung zu beeinträchtigen. Sie sind also scheinbar neutral formuliert, aber, und das ist die Pointe, sie betreffen vor allem kopftuchtragende Muslime. Also das ist einfach die Gruppe, die davon de facto betroffen wird. Und das ist auch aus einer intersektionalen Perspektive problematisch, weil sich hier die Kategorien Geschlecht und Religion verschränken, weil eben nicht der Muslim betroffen ist davon, sondern eben nur die Muslime, die eben das Kopftuch trägt. Insofern also ein Beispiel von mittelbarer und intersektionaler Diskriminierung.
Du hast jetzt die Diskriminierungsdimension auch schon aufgemacht. Trotzdem muss man vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass Kopftuchverbote ein feministisch ganz umstrittenes Thema sind. Also da gibt es sehr unterschiedliche Deutungen natürlich des Kopftuchs, sehr unterschiedliche Zuschreibungen und gerade auch innerhalb feministischer Debatten dann auch sehr unterschiedliche Positionierungen zum Kopftuch allgemein. Das ist aber das, was wir jetzt heute in unserer Folge uns nicht anschauen wollen, sondern wir wollen uns speziell mit den rechtlichen Dimensionen und Perspektiven beschäftigen und uns da ganz im Fokus anschauen, die Kopftuchverbote, die genau den Bereich der Justiz betreffen.
So ist es. Und damit hat sich ja auch das Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes beschäftigt. Der Deutsche Juristinnenbund spricht sich darin dafür aus oder spricht sich gegen Kopftuchverbote in der Justiz aus, und zwar aufgrund auch dezidiert rechtlicher Argumente. Und wenn wir im Bereich der rechtlichen Argumente sind, dann können wir nicht verschweigen, dass natürlich auch das höchste Gericht in Deutschland sich schon mit Kopftuchverboten befasst hat und es dazu eine Rechtsprechung gibt, nämlich welche, Dana?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich zum ersten Mal mit Kopftuchverboten beschäftigt in einer Entscheidung aus dem Jahr 2003. Damals war es so, dass es eigentlich noch gar keine Kopftuchverbote, also Justizneutralitätsgesetze oder Neutralitätsgesetze insgesamt, gab. Gleichwohl wurde, und in dem Fall ging es um eine Lehrerin, Feresh Daludin, wurde kopftuchtragenden Muslima teilweise die Einstellung in den Staatsdienst verwehrt. Sie war Lehrerin, wollte in Baden-Württemberg, also fertig ausgebildete Lehrerin, wollte dort in den Schuldienst eingestellt werden und tatsächlich wurde ihr diese Einstellung versagt mit dem Argument, sie trägt das Kopftuch. Und das eben damals ohne, dass es eine gesetzliche Rechtsgrundlage dazu gegeben hätte. Also es war eine reine Verwaltungspraxis. Und in dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht 2003 gesagt, also das geht so nicht. Diese Versagung in den Staatsdienst, die verletzt Grundrechte. Und zwar sowohl den Artikel 4 Absatz 1 und 2, das ist die Religionsfreiheit im Grundgesetz, als auch den Artikel 33 Absatz 2 und 3, der regelt den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern.
Also der Vorwurf war, das geht nicht, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, also gesetzliche Verbotsregelungen. In der Folge haben die Bundesländer das dann zum Anlass genommen, eben solche Verbotsregelungen zu erlassen, die wiederum in Karlsruhe angegriffen wurden oder in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht landeten und uns eine weitere Entscheidung einbrachten, nämlich 2015 die sogenannte Kopftuch-2-Entscheidung. Auch hier ging es wieder um Kopftuchverbote, die Lehrkräfte betrafen in öffentlichen Schulen. Und da hat das Gericht gesagt, also so die Verbotsregelungen, die in vielen Bundesländern dann erlassen wurden, nämlich als pauschale Verbote, auch da muss man aber sagen, sie haben natürlich auch dann nicht wieder gezielt nur das Kopftuch verboten, sondern einfach pauschal das Tragen von religiösen Symbolen. Das geht auch nicht, laut Bundesverfassungsgericht, dass nur an eine abstrakte Gefahr angeknüpft wird für den Schulfrieden. Das sei mit der Verfassung eben nicht vereinbar, sondern es braucht das Vorliegen einer konkreten Gefahr für den Schulfrieden. Also in dieser Schule muss der Schulfrieden konkret durch das Tragen des betreffenden religiösen Symbols gestört sein und dann darf auf Grundlage von Gesetzen der Lehrerin dann auch untersagt werden oder ihr auferlegt werden, das Kopftuch abzunehmen.
Es gab dann im Jahr 2020 eine weitere Entscheidung, die sich mit Kopftuchverboten beschäftigt hat. Und hier ging es jetzt nicht um die Lehrerin, sondern hier ging es jetzt tatsächlich um den Bereich der Justiz. Und zwar um die Rechtsreferendarinnen, also die in Ausbildung befindliche Rechtsreferendarin. Und wer Jura studiert hat, weiß, im Rechtsreferendariat, da muss man verschiedene Stationen absolvieren, unter anderem bei Gericht, aber auch zum Beispiel in der Anwaltschaft, in der Verwaltung. Und das alles ist erforderlich und notwendige Voraussetzungen, um dann später bestimmte Berufe zu ergreifen, nicht nur in der Justiz, sondern zum Beispiel auch um Rechtsanwältin zu werden. Und in diesem Fall, der dem Bundesverfassungsgericht 2020 vorlag, ging es um eine Rechtsreferendarin in Hessen, die in den Referendarsdienst eingestellt wurde, der aber untersagt wurde, bestimmte Tätigkeiten im Rahmen des Referendariats durchzuführen. Sie durfte nämlich vor allen Dingen in der Station im Gericht nicht selber die Rolle der Richterin unter Aufsicht ausüben. Das ist etwas, was eigentlich im Referendariat dazugehört, dass man mal auch selber die Robe anzieht und unter natürlich Anleitung einer Richterin dann eine Verhandlung durchführen darf. Und genau diese Tätigkeit, die wurde ihr untersagt. Und dagegen ist sie vorgegangen. Und das Bundesverfassungsgericht hat darin tatsächlich auch einen Eingriff in die Religionsfreiheit gesehen, ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dieser Eingriff ist gerechtfertigt, weil wir als anderes Gut auf der Seite, weil wir als anderes Gut in der Abwägung die Neutralität des Staates zu berücksichtigen haben, die hier gerade gesichert werden soll mit einer solchen Regelung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, im Rahmen dieser Abwägung ist zu berücksichtigen, dass die Eingriffe nicht sehr schwer wiegen, dass sie ja zugelassen ist zum Rechtsreferendariat und dass sich das Verbot auf einzelne Tätigkeiten nur beschränkt. Und hat gesagt, es sei deswegen haltbar verfassungsrechtlich, dass man ein solches Verbot vornimmt.
Also insofern schon mal eine andere Ausgangslage bei der Rechtsreferendarin, die ihr Referendariat im Übrigen ableisten kann und nur dann einzelne nicht mal, so hat es das Bundesverfassungsgericht ja auch dargestellt, zwingende Bestandteile der Ausbildung wahrnehmen kann. Anders gelagert ist es bei einem Fall, der aktuell am Bundesverfassungsgericht anhängig ist und uns vielleicht oder auch demnächst dann zu einer Kopftuchentscheidung 4 führen könnte. Das ist nämlich die Verfassungsbeschwerde einer Schöffin aus Nordrhein-Westfalen. Was sind Schöffinnen nochmal? Also Schöffinnen sind ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Strafgerichtsbarkeit und sie sollen die Gesellschaft im Gerichtssaal repräsentieren. Also sie sind beteiligt an den Entscheidungen, sind aber selbst keine ausgebildeten Juristinnen und Juristen. Und einer Schöffin wurde eben das Schöffinnenamt oder die Ausübung des Schöffinnenamts untersagt, weil sie eben Kopftuch trägt. Und dagegen hat sie geklagt und nun auch Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht erhoben. Und insofern ist es ein Thema, was noch nicht abgeschlossen ist und derzeit oder bald vielleicht auch nochmal zur Entscheidung gelangen könnte.
Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, Anlass für unsere Folge heute ist ja ein Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes, was jetzt eben auch in dieser Debatte nochmal einen Akzent setzt und sich eben gegen Kopftuchverbote für den Bereich der Justiz ausspricht. Und das tut der Deutsche Juristinnenbund auch vor dem Hintergrund zweier recht aktueller Rügen gegenüber Deutschland. Das sind nämlich Rügen von CEDAW und CERT. Das sind die UN-Ausschüsse, einmal bezogen auf die Frauenrechtskonvention und einmal auf die Antirassismuskonvention. Und die zuständigen Ausschüsse haben Deutschland schon im Jahr 2023 aufgrund der Kopftuchverbote im Bereich der Justiz gerügt und haben darin einen Ausschluss gesehen, der mit den Menschenrechtsverträgen, die wir in den Bereichen haben, nicht vereinbar sei in dieser Form, wie wir sie derzeit haben. Auch vor diesem Hintergrund sprechen wir heute mit unseren Expertinnen.
Genau. Gut, ich denke, Stichwort Expertin ist dann auch das Stichwort, um überzuleiten zu dem Gespräch, was wir mit den beiden geführt haben. Nur nochmal abschließend, ich habe sie einleitend schon ganz kurz vorgestellt. Wir stellen sie auch gleich nochmal ausführlicher vor. Sie waren beide aber, und das zeichnet sie jetzt ganz besonders aus für unser Gespräch, Mitglied der kommissionsübergreifenden Arbeitsgruppe im Deutschen Juristinnenbund. Shinu Ibold hat ihr sogar vorgesessen, die eben dieses schon angesprochene Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes zu Kopftuchverboten im Bereich der Justiz mit verfasst haben. Das Policy Paper ist erschienen am 21. Mai 2025 und auch im Mai haben wir bereits mit den beiden gesprochen.
Und wir hören jetzt mal rein in das Gespräch. Über das Papier des Deutschen Juristinnenbundes, das jetzt gerade erschienen ist, wollen wir jetzt genauer sprechen mit unseren Expertinnen. Das sind Dr. Shinu Ibold und Rabia Küçükşahin und wir freuen uns sehr, dass ihr beide heute bei uns seid.
Ja, ganz vielen Dank unsererseits.
Wir fangen bei uns immer damit an, dass wir unsere Gästinnen genauer vorstellen und das wollen wir auch heute so machen. Liebe Shinu, dich möchte ich zuerst vorstellen. Dr. Shinu Ibold hat Rechtswissenschaften in Hamburg studiert und in Oxford, davor auch Sozial- und Kulturanthropologie an der FU Berlin. Und jetzt gerade schließt du das Rechtsreferendariat ab mit einer Station am Bundesverfassungsgericht. Du hast eine Dissertation verfasst mit dem Titel The Added Value of Equality, Reframing Legal Perspectives on Muslim Veiling Bans. Also hast dich in deiner Dissertation mit Kopftuchverboten beschäftigt und das aus einer dezidiert gleichheitsrechtlichen Perspektive und bist damit natürlich eine ganz hervorragende Expertin für unser heutiges Thema. Du bist außerdem Mitglied im Deutschen Juristinnenbund und dort in der Kommission zum Verfassungsrecht, öffentlichen Recht und Gleichstellung aktiv. Und du hast die kommissionsübergreifende Arbeitsgruppe geleitet, die sich jetzt in den letzten Jahren beschäftigt hat mit dem Thema Kopftuchverbote für die Justiz.
Liebe Rabia, ich darf dich vorstellen. Du hast einen Bachelor in islamischen Studien und einen Master in Religionswissenschaften erworben, und zwar in Frankfurt und in London, und studierst aktuell nun noch Jura. Neben deinem Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt bist du Stipendiatin der Evangelischen Akademie Frankfurt und Mentorin der muslimischen Jugend- und Gemeindearbeit im Mentoring-Programm des Landesmodellprojekts Hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt. Du warst schon vielfach als Anti-Bias-Trainerin aktiv und bist es aktuell und insbesondere für das israelisch-palästinensische Bezafta-Programm des Adam-Instituts in Jerusalem. Du hast Berühmtheit erlangt, als du nämlich 2021 eine Petition gegen das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiter dienstrechtlicher Vorschriften gestartet hast, unter der Überschrift bundesweites Kopftuchverbot stoppt. Sie hat innerhalb weniger Tage mehr als 190.000 Unterstützerinnen hinter sich gebracht und richtete sich eben gegen ein von uns gerade als Neutralitätsgesetze beschrieben. Es war eben so nicht überschrieben, aber es beinhaltete unter anderem auch die Befugnis, Beamtinnen und Beamten das Tragen religiös oder weltanschaulich konnotierter Merkmale zu untersagen. Du hast mit dieser Petition dann nicht den Erfolg gehabt, den du dir erhofft hast. Du hast das Gesetz nicht stoppen können, aber für dich hat das unter anderem dazu geführt, dass du für den UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und der Frauenrechtskonvention CERT und CEDAW, Dana hat es gerade angesprochen, den Schattenbericht zu Deutschland erstellt hast zu diesem Punkt der Kopftuchverbote in öffentlichen Dienst. Schön, dass du da bist.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, prima. Gut, dann lasst uns einsteigen. Genau, wir freuen uns sehr, dass wir zwei sehr großartige Expertinnen haben für unser heutiges Thema, mit denen wir hier sprechen können. Und wir haben das in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt. Man kann ja in Deutschland schon sehen, dass in den letzten Jahren gerade auch für den Bereich der Justiz verschiedene sogenannte Neutralitätsregelungen eingeführt worden sind. Und die Frage, mit der ich gerne starten würde, und liebe Shino, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, ist das eigentlich ein Trend, den wir da beobachten können? Also nimmt es zu, dass wir solche Regelungen in Deutschland haben?
Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, dass ein Trend zu verzeichnen ist. In etwa die Hälfte der Bundesländer hat mittlerweile derartige Gesetze, die eben das Tragen religiöser Symbole für jedenfalls Staatsanwältinnen und Richterinnen untersagen, in den allermeisten Fällen auch für Rechtsreferendarinnen. Interessanterweise gibt es seit Anfang diesen Jahres ein neues Gesetz in Bremen. Das ist das erste meiner Kenntnis nach, das explizit den Bereich der Ausbildung ausnimmt, also Referendarinnen nicht erfasst, um eine gleichberechtigte Ausbildung zu gewährleisten zumindest. Genau, in Hamburg und in anderen Bundesländern wird darüber diskutiert. Also hier bewegt sich etwas, und zwar in die Richtung, dass ja immer mehr Gesetze ergehen. Genau, also die Verbote greifen um sich. Und vielleicht noch ein abschließender Satz. Also interessanterweise, während jetzt diese Verbote eher den öffentlichen Sektor betreffen, ergreifen eben auch mehr und mehr private Arbeitgeber da ähnliche Initiativen und sehen sich inspiriert sozusagen durch diese Gesetzgebung und ja, so ein bisschen nach dem Gedanken, wenn die Justiz beispielsweise neutral sein will, dann wollen wir das als Unternehmen auch. Und auch wir möchten hier zuliebe unserer Kundinnen oder weil es unserem Unternehmensgeist entspricht, neutral sein. Und deswegen bitte keine Kopftücher, beispielsweise bei Kassiererinnen. Auch da gibt es einen Fall, der es vor den EuGH geschafft hat. Genau, also private Arbeitgeber, private Vermieter, die teilweise, auch das habe ich schon mitbekommen, für Treppenhäuser ihrer Mehrfamilienhäuser Kopftuchverbote. Also genau, es nimmt Ausmaße an, die immer weiterreichen. Und insofern würde ich definitiv von einem Trend sprechen, ja.
Das muss man vielleicht nochmal sagen. Also es klingt so, als würde das Ganze vielleicht auch einem ausgesprochen problematischen Zeitgeist entspringen, der auch über den öffentlichen Dienst und auch die Justiz hinausgreift. Wir wollen jetzt in dieser Folge ganz dezidiert über das Kopftuchverbote, die Justiz betreffen. Deswegen an dich, Rabia, die Frage vorab. Ich hatte einleitend gesagt, dass Kopftuchverbote ja mittelbar wirken. Also das Verbot mittelbar wirkt in dem Sinne, dass sie natürlich nicht speziell das Kopftuch so regeln, sondern üblicherweise das Tragen von religiösen Symbolen allgemein scheinbar neutral verbieten. Jetzt haben wir das Gefühl, dass das manchmal auch als Argument vorgebracht wird dafür, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also dass das Verbot nicht, der Eingriff damit einhergeht, nicht ganz so schwerwiegend ist, weil ja eigentlich alle gleich davon theoretisch betroffen sind. Es darf eben niemand religiöse Symbole tragen und das eben nicht gezielt ist, sondern es geht ja, es wirkt dann halt quasi zufällig, betrifft es nur die kopftuchtragende Frau. Wie kann man mit diesem Argument umgehen?
Also das Spannende ist ja immer an religiösen Symbolen, dass ja an sich unterschiedliche Religionen unterschiedliche religiöse Symbole haben. Aber wenn wir uns die Diskussion der letzten Jahrzehnte angucken, geht es ja immer im Endeffekt um die kopftuchtragende Frau. Und mir war das wichtig, als ich mich mit diesen Verboten beschäftigt habe und auch gerade als ich meine Parallelberichte für die UN-Ausschüsse geschrieben habe, dass ich das zum Frauenrechtsausschuss tragen kann. Weil ich sehr oft das Gefühl habe, dass mir das Frausein abgesprochen wird. Das ist dann irgendwie so Diversity, das ist so Religion, kommt nochmal mit dem Rassismus zusammen. Aber dass man da die Frau, um die es eigentlich geht, eine Frau, die gerade ein Berufsverbot hat in dem Sinne, dass sie in dem Bereich nicht arbeiten kann, was gerade im Bereich auch von Gleichstellungsarbeit so zentral ist, dass wird irgendwie nicht gesehen und das hat mich sehr irritiert. Und das ist einfach diese Art der intersektionalen Diskriminierung, dass sozusagen diese beiden Kategorien zusammenkommen, sowohl das Geschlecht als auch die Religion, und dass das letztendlich dieses Zusammentreffen, die Diskriminierung ausmacht, dieses Ausmaß, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist halt durch die Empfehlungen sowohl von CEDAW als auch von CERT, hat das klar gemacht, dass das eine Form von intersektionaler Diskriminierung ist, gerade auch der Frauenrechtsausschuss. Und das Grandiose da ist auch, dass es einer von vier Themen, von vier Follow-up-Themen wurde. Und eigentlich musste die Regierung dieses Jahr einen Bericht dazu einreichen, weil das Ausmaß der Diskriminierung so heftig und so strukturell ist, dass man sich doch bitte vor dem nächsten Bericht in ein paar Jahren dazu äußern müsste.
Also Follow-up-Themen heißt, die Ausschüsse haben quasi aufgegeben, dazu muss jetzt was passieren und es muss berichtet werden, was passiert wird. Ne?
Genau, es ist, also die Ausschüsse sprechen ja Empfehlungen aus, sie sprechen auch aus, also their concern, also die Kritikpunkte da, was schwierig ist, dazu gibt es dann Empfehlungen und dann gibt es nochmal ausgesuchte, also in dem Fall waren es halt vier Themen und das Kopf, also die Kopftuchverbote waren eins von diesen vier Themen, zu dem sich die Regierung dann nochmal äußern muss. Und die Ausschüsse waren ja auch klar, so sicherzustellen, dass Frauen für das Kopftuchtragen nicht bestraft werden. Also dass ich endlich dieses Bild in der Debatte, noch in der Diskussion reintragen kann in Deutschland, dass das mal als Form von Strafe wahrgenommen wird, entgegen der ganzen Vorurteile, die ja immer wieder in diesen Diskurs reingeführt werden. Und auch die Empfehlung, dass dieses Gesetz, zu dem ich auch vor 4 Jahren die Petition initiiert habe, das letztendlich dazu geführt hat, dass ich diese Berichte geschrieben habe, im Endeffekt da auch, dass da die Änderung empfohlen wurde, war ja auch nochmal ein grandioser Gewinn. Und nochmal eine Bestätigung der intersektionalen Diskriminierung, weil das ist ja das Problem an dieser Debatte, weil es einfach nicht gesehen wird.
Wenn wir uns diesem Thema Kopftuchverbote nochmal aus so einer grund- und menschenrechtlichen Perspektive annähern, haben wir also einmal die Beeinträchtigung der Diskriminierungsverbote intersektional wegen des Geschlechts in Verschränkung mit der Religion. Also es betrifft ja vor allen Dingen die muslimische kopftuchtragende Frau, die von diesen scheinbar neutral formulierten religiösen Neutralitätsgesetzen dann betroffen ist. Und wir haben daneben ja auch eine freiheitsrechtliche Dimension, die Religionsfreiheit und natürlich auch die Berufsfreiheit, ne, um die es da auch geht. Genau, was sind das für grundrechtliche Positionen und wie schwer gestaltet sich da eigentlich der Eingriff für die Betroffenen im Bereich der Justiz?
Ja, vielen Dank. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Frage, die ich in der Tat in meiner Dissertation auch in den Fokus gerückt habe. Denn wenn wir danach fragen, wie intensiv der Eingriff ist für die Frauen, dann ist das meines Erachtens ganz wichtig, dass wir eben uns nicht beschränken und den Fokus sozusagen allein auf die Religionsfreiheit legen, wie es in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts der Fall ist, im Wesentlichen, und auch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die ja eigentlich die rechtliche Analyse an der Religionsfreiheit allein aufhängen und dann kommt im Glücksfall dann noch so ein ganz kleiner Nachklang zu den Diskriminierungsverboten, wo aber im Wesentlichen auf oben verwiesen wird, also auf die Erwägungen, die dann zur Religionsfreiheit angestellt wurden. Genau, es neben Gleichheitsrecht, worauf ich gerne gleich noch näher eingehe, sind aber auch andere Freiheitsrechte betroffen, du hattest es schon gesagt. Die Berufsfreiheit, wenn es um den Zugang zu Berufen wie dem der Richterin oder der Staatsanwältin geht, oder auch die Ausbildungsfreiheit, wenn wir über das Referendariat sprechen, und auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Genau, und die Intensität des Eingriffs können wir eigentlich nur dann erkennen, wenn wir wirklich alle Rechte in den Blick nehmen, die betroffen sind durch die Gesetzgebung. Und die These meiner Dissertation ist, dass das Gleichheitsrecht da eine ganz zentrale Bedeutung hat und einfach viele Facetten dieser Verbote oder ihrer Wirkungen sichtbar macht, die in der freiheitsrechtlichen Analyse untergehen sozusagen. Und ich kann da gern beispielhaft so ein paar Punkte benennen. Zum einen ist es so eine Anerkennungsdimension des Gleichheitsrechts, die eine ganz besondere Bedeutung hat. Die macht beispielsweise sichtbar, wie stigmatisierend es ist. Das ist ganz anschaulich. Wenn eine Referendarin eben nicht, wie ich es jetzt im Referendariat durfte, mit am RichterInnen-Tisch sitzt, sondern in den Zuschauerraum verbannt wird sozusagen und von da aus dann das ganze Geschehen mitverfolgen muss. Aber auch die Vorurteile und Stereotype die Grundlage dieser Gesetze sind zum großen Teil und gleichzeitig auch perpetuiert werden und verstärkt werden durch die Gesetzgebung. Das ist einmal die Annahme, die im Kern da bewegt wird, die Frauen seien gar nicht dazu in der Lage, an Recht und Gesetz orientierte Entscheidungen zu fällen, sondern würden am Ende doch allein aus religiösen, tiefen Entscheidungen fällen, was natürlich etwas absurd ist, wenn wir uns vor Augen führen, welche Ausbildung wir alle durchlaufen haben, jahrelang und mühsam, dann ist das doch recht fernliegend, dass das dann keine Rolle spielen sollte in den Entscheidungen, die die Frauen treffen. Aber natürlich auch die prominente Annahme, dass Frauen, die Kopftuch tragen, grundsätzlich unterdrückt sind und gar nicht in der Lage, vielleicht autonome Entscheidungen zu fällen. Auch das ein Stereotyp und Vorurteil. Und damit zusammenhängt aber auch die Annahme, dass der Islam letztlich rückschrittlich ist und minderwertig auch gewisserweise. Und da spielt dann auch vielleicht auch das zu dem, was ihr eben schon zur Intersektionalität gesagt habt, noch ein weiteres Diskriminierungsmerkmal auch mit hinein, und zwar das der Rasse. Also auch rassistische Diskriminierung spielt in dem Rahmen eine wichtige Rolle, gerade da, wo es um Über- und Unterordnungsverhältnisse geht und vermeintliche Minderwertigkeit beispielsweise einer bestimmten Religion. Aber auch die Ausschlusswirkung, auch das ist ein wichtiger Punkt des Gleichheitsrechts, diese exkludierende Wirkung, die Gesetze entfalten, eben für den Zugang zu bestimmten Berufen, die wiederum ökonomische Unabhängigkeit versprechen für die Frauen und einen Zugang zu einer gleichberechtigten Ausbildung und eben nicht einer Ausbildung zweiter Klasse, die bestimmte Tätigkeiten gar nicht ermöglicht im Rahmen des Referendariats.
Das heißt, wir haben hier eine ganze Palette eigentlich von Grund- und Menschenrechte, in die hier solche Kopftuchregelungen eingreifen oder solche Neutralitätsvorschriften.
Genau, und die gilt es, glaube ich, auch im Auge zu haben, wenn wir die Frage stellen, die uns ja immer leitet, dann in jeder rechtlichen Analyse, wie schwer wiegt der Eingriff oder in dem Fall die Benachteiligung und welche Anforderungen müssen wir in die Rechtfertigung dieser Gesetze stellen? Also wie viele Argumente braucht es, um diese Gesetze zu rechtfertigen und was wiegt sozusagen alles oder was gehört in die Waagschale, die eben dem entgegenzuhalten ist?
Ja, zur Rechtfertigung werden wir auf jeden Fall gleich nochmal kommen und uns genau diese Frage stellen. Gibt es denn Belange von solchem Gewicht, die in der Lage sind, Kopftuchverbote zu rechtfertigen? Ich würde aber gerne nochmal genau bei dem Punkt bleiben, bei der Schwere des Eingriffs und dir, Rabia, einerseits die Gelegenheit geben, dem noch was hinzuzufügen. Also vielleicht hast du ja noch Ergänzungen. Und dann hat Shino ja schon angesprochen, so ein paar Einwände, die immer wieder kommen oder vielleicht auch Missverständnisse. Und ich habe jetzt kein großes Bedürfnis, jedem Einzelnen nachzugehen. Aber einer ist ja, der vielleicht auch juristischen Touch haben könnte, dass ab und zu vorgetragen wird, dass das Kopftuch ja schon kein Ausdruck religiösen Bekenntnisses sei, sondern eigentlich ein kulturell traditionelles Symbol. Und da würde mich interessieren, Rabia, was du dem entgegnest. Noch daneben natürlich, ob du noch den Ausführungen von Shino was hinzuzufügen hast.
Also ich finde, da hat sich das Bundesverfassungsgericht 2003 eigentlich sehr klar ausgedrückt. Es geht darum, dass es ne, Religionsfreiheit, die Person, die das Kopftuch trägt, darf für sich bestimmen, was es für sie bedeutet. Und was da für Themen angeführt werden von das Kopftuch sei gegen die Gleichstellung von Mann und Frau, das, was du gerade auch angeführt hast. Und es spitzt sich ja zu und es wird immer mehr zu einer Stellvertreterdebatte. Dieses Kopftuch muss auf einmal für so viele Sachen stehen. Aber was so bestürzend und eigentlich, was das eigentlich Besorgniserregende an all diesen Vorteilen ist, was gleichzeitig aber gar nicht gesehen wird. Also wir haben 3 Verfassungsbeschwerden. Wir haben sowohl Förderstaludin, die erste, die sozusagen dagegen vorgegangen ist, hat ja mit ihrer Beschwerde Erfolg gehabt. Man durfte ihr nicht untersagen, die nicht in das Beamtenverhältnis einzutreten. Und im Nachgang haben Gesetzgeber Gesetze erlassen, sodass es dann sozusagen verboten wurde. Dann hat es 12 Jahre lang gedauert, in Berlin ein bisschen länger, bis dann Lehrerinnen mit Kopftuch arbeiten durften. Und dann hat 2016 hat Akila Santu als Rechtsreferendarin gegen die Einschränkung im Rechtsreferendariat. Sie ging ja bis vor das Bundesverwaltungsgericht und hat ja auch Erfolg gehabt. Und dann gab es wieder so die Gesetze. Und ich stelle mir irgendwie, oder auch von Esma Idrisi, die dann die Rechtsreferendarin, die eine Verfassungsbeschwerde jetzt, der wir das zu verdanken haben, bis dahin wurden ja Rechtsreferendarinnen, wurde ihre Leistung als ungenügend bewertet. Also es gab ja das Ausmaß, also von, du darfst die Tätigkeiten nicht machen, aber dieser Vorwurf, du könntest eigentlich, aber du machst es nicht und deswegen kriegst du das ungenügend. Also das, dieses Ausmaß, Religionsfreiheit ist schön und gut, aber da, wo es dann Menschen dann doch zu unangenehm wird oder ah, ich will, du kannst ja religiös sein, aber ich will es nicht sehen. Aber diesen Schutz, gerade diesen von Religion konfrontiert zu werden oder mitzukriegen, dass Menschen religiös sind oder ihre Religion ausleben, diesen Schutz an sich gibt es ja nicht.
Ich finde es sehr interessant, dass du das so als Stellvertretungsargument auch gerade entlarvt hast, weil es ja schon auch sehr interessant ist, einerseits zu sagen, es geht gar nicht um Religion, also quasi mit diesem Einwand zu kommen und auf der anderen Seite ja aber auch ein Teil der Argumente für Kopftuchverbote genau darauf aufzubauen, dass es eben alles religiös nicht neutral sein kann und zu religiös quasi ist, ne, oder eine bestimmte Religion dazu stark im Fokus steht, die dann ja eigentlich versucht wird zu adressieren mit diesen Kopftuchverboten. Genau, aber ich finde, du hast jetzt auch nochmal sehr deutlich gemacht, ne, also dass das, was quasi, was wir aus der Rechtsprechung vor allen Dingen auch des Bundesverfassungsgerichts ja schon mitnehmen können, ist gerade diese Einsicht, es geht bei Kopftuchverboten um Religion. Und wir haben einen Eingriff in die Religionsfreiheit. Wir haben jetzt auch schon gehört, wir haben daneben die Diskriminierungsverbote, die vor allen Dingen auch zum Tragen kommen. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, wir haben auf jeden Fall bedeutende grund- und menschenrechtliche Eingriffe, die verbunden sind mit solchen Regelungen. Und ich fände es spannend, wenn wir jetzt darüber nachdenken, inwiefern die eigentlich zu rechtfertigen sind oder wo vielleicht auch Probleme liegen im Rahmen der argumentativen Rechtfertigung, gerade für den Bereich der Justiz. Da wird ja das staatliche Neutralitätsgebot so als das ganz gewichtige Argument in die Rechtfertigung eingeführt. Shino, du hast eben schon angesprochen, es gibt da so eine ganze Reihe auch von Stereotypen, die ja vielleicht auch verbunden sind mit diesem Neutralitätsgebot oder der Vorstellung des Neutralitätsgebots. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen, worauf zielt das eigentlich und welche Stereotype werden auch transportiert, wenn wegen des Tragens eines Kopftuchs gerade diese Neutralitätsfrage so groß gestellt wird?
Ja, gern. Der Grundsatz staatlicher Neutralität, anders als der Grundsatz richterlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, adressiert den Staat als solchen. Also nicht die einzelne Amtsträgerin, die ihre Grundrechte auch ausüben darf, durchaus, sondern den Staat als solchen. Und genau, hier ist zu unterscheiden von einem strikten Grundsatz der Neutralität, wie er in Frankreich besteht mit dem Konzept der Laïcité. Ein solches Neutralitätsverständnis haben wir in Deutschland nicht, sondern nach dem deutschen Verfassungsrecht und nach dem Bundesverfassungsgericht ist der Grundsatz staatlicher Neutralität definiert als offene und übergreifende und die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung. Das heißt, Neutralität ist letztlich das Verbot an den Staat gerichtet, sich mit einer bestimmten Religion zu identifizieren. Im Kern geht es meines Erachtens um einen Gleichheitsgedanken, also das Verbot einer Staatskirche oder ähnlicher Formen sozusagen, in der sich der Staat eben zu Lasten einer Minderheitenreligion mit einer Mehrheitsreligion identifiziert. Das ist, was das Neutralitätsgebot bezwecken möchte, also die Verhinderung der Benachteiligung von Minderheitsreligionen. Letztlich, das ist in meinen Augen der Kern des Neutralitätsgebotes und deswegen ist es auch so ein bisschen schief, schon auf den ersten Blick eigentlich, wenn man sich das vor Augen führt, wenn man sich fragt, ist denn jetzt die einzelne Richterin, die ein Kopftuch trägt, wirklich dazu in der Lage, eine Identifikation des deutschen Staates mit der Minderheitenreligion des Islam zu bewirken? Ich glaube nicht.
Jetzt nochmal eine, vielleicht, also wenn wir uns darin jetzt in der Abwägung befinden, ja, also das ist ja das, was wir als Juristinnen dann machen. Wir haben festgestellt, Kopftuchverbote sind ein Eingriff in die Religionsfreiheit und eine Ungleichbehandlung. Und dann fragen wir uns eben, wie kann das gerechtfertigt werden? Dann sagst du jetzt, eigentlich streitet auf der anderen Seite nur das Neutralitätsgebot, zumindest wenn es um das Kopftuchverbot in der Justiz geht. Was könnte da vielleicht noch auf der anderen Seite stehen oder wie steht es eigentlich um etwas, was auch häufig bemüht wird, um die negative Religionsfreiheit derjenigen, die dann da vielleicht im Gerichtssaal sitzen? Das war zumindest ja in der Schule, wie wir wissen, ein schlagendes Argument bei den Kruzifixurteilen, wo ja, wie wir wissen, wie es ausgegangen ist, nämlich dass eigentlich die in Klassenzimmern nicht mehr hängen dürfen. Wie verhält sich das zu der Problemlage jetzt des Kopftuches auf der Richterbank?
Ja, also die negative Religionsfreiheit, für die gilt in meinen Augen das, was ich eben schon gesagt habe, denn die negative Religionsfreiheit ist eigentlich die Kehrseite, die subjektiv-rechtliche Kehrseite, so lässt sie sich definieren, des staatlichen Neutralitätsgebotes. Und die ist dann betroffen, wenn jemand in religiöse Zwangslagen gerät. Und ich glaube, dass die Grenze tatsächlich eben aus diesem Kehrseitengedanken da zu ziehen ist, wo auch das staatliche Neutralitätsgebot sozusagen beginnt. Genau, aber ein anderer Punkt, den Dana eben auch angesprochen hat und der auch deine Frage mit beantwortet. Ein weiteres Argument, das ist noch interessanter, glaube ich, und lenkt den Blick nochmal auf einen anderen Blickwinkel. Und zwar das Argument der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Denn das schlägt, so verstehe ich es jedenfalls, den Bogen von der Erkenntnis, die ja auch das Bundesverfassungsgericht hat, dass eigentlich keine begründeten Zweifel bestehen dürften daran, dass die Objektivität beeinträchtigt wird einer Richterin durch das Kopftuch, zu dem Argument, aber selbst wenn das sozusagen objektiv gesehen nicht der Fall ist, dann haben Menschen einfach trotzdem nicht das nötige Vertrauen in die muslimische Richterin. Und das alleine ist sozusagen Grund genug, das Kopftuch auf der Richterbank zu verbieten. Und im Ansatzpunkt ist das, glaube ich, ein legitimer Gedanke zu sagen, natürlich, wir müssen irgendwie, damit unser Rechtssystem funktioniert, müssen wir natürlich das Vertrauen der Bevölkerung haben in die Justiz und dieses auch fördern durch bestimmte Maßnahmen. Aber dieses Argument kann dann nicht mehr funktionieren oder verdient jedenfalls keinen verfassungsrechtlichen Schutz, wenn sich sozusagen dieses fehlende Vertrauen, was hier geschützt wird und in den Rang eines verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsargument erhoben wird, wenn dieses Misstrauen sich letztlich auf Vorurteile gründet und Stereotype, die wiederum eigentlich, so verstehe ich Artikel 3 Grundgesetz, eben nicht perpetuiert und verstärkt werden sollten durch Gesetzgebung, sondern aktiv bekämpft werden sollten. Das ist auch Teil des Gleichheitsrechts und des Gleichheitsversprechens, dass ja der Auftrag an den Staat, und vielleicht mag Rabi ja dazu nochmal was sagen, dazu hat sich ja auch der CEDAW-Ausschuss geäußert, dass das sozusagen genau im Gegenteil Aufgabe ist, staatlicher Institutionen diese Haltung in der Bevölkerung zu bearbeiten, sage ich jetzt mal neutral.
Ja, eigentlich müsste es genau diese Sensibilisierungsmaßnahmen geben, weil der CEDAW-Ausschuss hat gesagt, also wenn man davon ausgeht, dass die Bevölkerung kein Vertrauen hat in eine kopftuchtragende Richterin oder eine Beamtin, weil das Gesetz spricht ja eigentlich von Beamtinnen auch, dann ist es staatliche Aufgabe, dagegen vorzugehen und nicht die Aufgabe der Betroffenen. Und gleichzeitig auch das Argument zu sagen, ja, Vertrauen, also einerseits schätze ich das, dass man Vertrauen so ein Gewicht bekommt, und andererseits, ja, was machen denn all diese von Rassismus betroffenen Gruppen in diesem Land? Also nehmen wir an Racial Profiling. Soll ich jetzt nicht mehr, also kann ich dann sagen, ja, wir haben Racial Profiling in diesem Land. Also wenn ich da jetzt einen weißen Richter vor mir habe, dann geht das nicht. So. Oder wenn ich sage, oh, ich habe voll den Krass, also wir haben eine sehr hohe Femizidrate in diesem Land. Also ich kann keinen männlichen Richter haben. Wo fängt's an, wo hört es auf? Und welche Begründungen wären in Ordnung, welche nicht? Und wollen wir das? Wollen wir auf diese Art und Weise argumentieren? Und was heißt das eigentlich für unser Justizsystem, wenn wir das erlauben? Was mir aktuell eigentlich passiert, gerade wenn es um kopftuchtragende Frauen geht?
Ja, und ich finde, das zeigt sich ja nochmal besonders krass, wenn wir über die Schöffin sprechen, ne? Also vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, weil ich meine, bei der Schöffin ist ja auch nochmal die Situation, dass sie gerade nicht für den Staat auftritt im Gericht, sondern ne, in einer ehrenamtlichen quasi Funktion ja gerade Gesellschaft repräsentieren soll.
Genau, sie ist ja Teil der Bevölkerung und das wäre an sich auch nochmal ein Weg gewesen, um zu zeigen, für viele Menschen ist das gar kein Problem. Warum gerade die Schöffin, die ja Teil der Bevölkerung ist, und das ist ja auch das Bezeichnende, auch glaube ich, in der Bundesverfassungsentscheidung zur Rechtsreferendarin, es geht ja um die Heimstadt und ich bin halt auch Staatsbürgerin, ist auch meine Heimstadt und ich will mir das nicht nehmen lassen, aber genau das passiert ja gerade, wenn immer wieder einem gesagt wird, das hatten wir bei der Lehrerin, dass man als Gefahr wahrgenommen wird, in der ersten Entscheidung noch als abstrakte Gefahr, was ja, also, was es ist ja ein heftiges Bild, mit dem man konfrontiert wird als Person, dass man ein Gefahrpotenzial in sich trägt, wogegen man auch nicht vorgehen kann. Das wird ja einem zugeschrieben. Mittlerweile ist es noch die konkrete Gefahr, was immer noch schwierig ist. Und jetzt zu wissen, so, ich muss im Zuschauerraum Platz nehmen. Also ich darf da alles, wo hoheitlich staatliche Maßnahmen, darf ich nicht machen. Und doch nicht aufgrund von irgendeiner Handlung von mir. Und mal einem dadurch auch eigentlich die sämtliche Möglichkeiten auch genommen werden, gegen diese Vorurteile vorgehen zu können. Dass man Gegenbeispiele hat, dass man da neues Argument hat, um dieses Vorurteil dekonstruieren zu können.
Wir haben es jetzt mehrfach gesagt, wir sprechen über das Kopftuchverbot aus einer juristischen, aus einer dezidiert juristischen Perspektive. Das habt ihr auch getan in dem Papier vom Deutschen Juristinnenbund. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das Kopftuch jetzt erstmal auch ohne Verbot feministisch ein sehr heißes Eisen ist, wie wir alle wissen, und sehr stark umstritten ist. Und auch der Deutsche Juristinnenbund hat ja jetzt sehr lange keine Position zu jetzt Kopftuchverboten gehabt. Jetzt ist es soweit, es gibt ein Policy Paper. Chino, du hast der Untergruppe vorgesessen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen berichten, wie kam es jetzt dazu, dass der Deutsche Juristinnenbund sich entschieden hat, sich dazu auch zu positionieren? Was ist der Hintergrund dieses Papiers? Und wie seid ihr auch damit umgegangen, dass es eben feministisch so ein umstrittenes Thema ist?
Ja, gern. Also ich glaube, der Wunsch, sich zu positionieren, war eigentlich schon lange da. Der DJB wurde damals auch angefragt, bevor die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anstand, und hat sich damals entschieden, keine offizielle einheitliche Stellungnahme abzugeben, sondern stattdessen ein Heft unserer Verbandszeitschrift herauszugeben mit Pro- und Kontrapositionen, die dann auch Eingang in die Rechtsprechung gefunden haben. Und jetzt, ja, seitdem wurde das Thema immer wieder vorsichtig angefasst, ist meine Wahrnehmung. Und ja, ich habe jetzt vor gut 2 Jahren den Auftrag erhalten, diese Arbeitsgruppe die Leitung zu übernehmen. Und für uns war am Ende ein wichtiger Wegweiser tatsächlich nochmal die Stellungnahmen der UN-Ausschüsse auch, die das so ganz klar eben mit Blick auf Deutschland nochmal betont haben. Und das war einfach ein wichtiges Signal, glaube ich, auch in den Verband nochmal, dass es doch an der Zeit ist, sich dieses Thema nochmal vorzunehmen. Und für mich bei der Leitung der Arbeitsgruppe und ich glaube in der Debatte auch im Verband und in feministischen Kreisen allgemein, finde ich sehr hilfreich, eine Erkenntnis: Es gibt verschiedene Motivlagen, aus denen heraus Frauen das Kopftuch tragen. In den meisten Fällen religiöse Motive, teilweise aber auch kulturelle Prägung und teilweise auch, was ich ganz erschreckend fand, auch in Studien hier, die in Deutschland erhoben wurden, teilweise auch einfach das Interesse, sich tatsächlich zu schützen vor Blicken, ungewollten Blicken von Männern. Also da gibt es, das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Jede Frau hat ihre eigenen Motive, würde ich sagen. Und insofern verbietet es sich auch, da ein pauschales Urteil zu fällen. Und das stellt auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung schon 2003, hat es das klargestellt, dass sich vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Motivlage verbietet, sozusagen das Kopftuch zu reduzieren auf seine negativste Deutungsmöglichkeit, also das Zeichen der Unterdrückung der Frau. Genau, also das als Ausgangserkenntnis finde ich es wichtig, ja, dass einige Kolleginnen berechtigterweise vielleicht auch, wenn sie an bestimmte Kontexte denken und jetzt jüngere Bilder aus dem Iran beispielsweise, Assoziationen erwecken des Kopftuchs mit, ja, problematischen Motivlagen vielleicht bei Frauen, die eigentlich sich anders entscheiden würden und das Kopftuch gerade nicht tragen können. Genau, ohne da jetzt abschließend drüber zu urteilen, aber ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn manche Kolleginnen solche Assoziationen haben. Und das Wichtige ist aber die Erkenntnis, dass solche Assoziationen nicht dazu führen können, Verbotsgesetze zu bestätigen und zu unterstützen. Denn selbst wenn man, und statistisch gesehen sind es in Deutschland, im deutschen Kontext, wo es diesen institutionalisierten Druck auf die Frauen eben nicht gibt, anders als beispielsweise im Iran, dass hier die Frauen zum ganz großen Teil das Kopftuch aus autonomer Entscheidung heraustragen. Und selbst wenn wir uns aber jetzt trotz des deutschen Kontextes, in dem wir uns befinden, auf die wenigen Fälle konzentrieren würden, in denen Frauen aufgrund äußeren Drucks sich für das Kopftuch entscheiden, selbst dann, selbst in diesen wenigen Fällen und in allen anderen natürlich sowieso, ist doch da ein Verbotsgesetz, was auf sozusagen die Freiheit dieser Frauen noch weitergehend einschränkt, ihnen verbietet, in bestimmte Berufe zu streben, sich zu emanzipieren, auch ökonomisch unabhängig zu machen, kann das doch nicht der Weg sein, den wir vertreten wollen, wenn wir uns für Frauenrechte einsetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass selbst für die Kolleginnen, und das hat sich gezeigt, dass es nicht durchweg, aber doch in Teilen auch ein Generationenkonflikt ist, Kolleginnen, die sozusagen da Bedenken haben und sich anders zum Kopftuch verhalten, vielleicht als wir es tun, die wir dem recht unvoreingenommen und unbefangen gegenüberstehen, auch die können sich dieser Position anschließen, glaube ich, und sagen, nein, auch für die Frauen, an die ich jetzt gerade denke, die unter Druck stehen, auch für die ist ein Verbot keine Befreiung, sondern eine weitergehende Beschränkung ihrer Autonomie. Und das ist, glaube ich, der Weg, der uns alle oder jedenfalls viele von uns dann doch hinter dieser Position vereinen kann, gegen die Verbotsgesetze, die explizit, und so sagen wir es auch, so schreiben wir es auch, eben keine Positionierung für das Kopftuch ist, keine Werbung für das Kopftuch und auch keine Deutung des richtigen, ja, Bedeutungsgehalts des Kopftuchs. Das ist unsere Positionierung nicht, sondern wir befassen uns mit den Verbotsgesetzen. Genau, und das ist einfach was anderes, als über das Kopftuch zu urteilen.
In der letzten Entscheidung, in der sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mit dem Thema Kopftuchverboten beschäftigt hat, die Rechtsreferendarin, ist die Neutralität ja sehr stark gemacht worden, die staatliche Neutralität. Steht das jetzt eigentlich der Forderung aus dem Positionspapier auch des DJB in irgendeiner Form entgegen? Weil da wird ja gefordert, im Prinzip die Kopftuchverbote abzuschaffen.
Also das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner Entscheidung gesagt, dass es ist respektiert, wenn der Gesetzgeber solche Gesetze erlässt. Aber es gibt keine Pflicht dazu. Also in der DJB betont ja letztendlich in diesem Positionspapier an die Gesetzgebung zu gucken, braucht ihr wirklich diese Gesetze? Und es gibt auch gute Gründe, solche Gesetze nicht zu erlassen oder aufzuheben. Und wir haben auch eine Lösung, wie sich das vereinbaren lässt.
Dafür arbeitet ihr in dem Papier Vorschläge aus, die bei der Amtstracht und Regelungen zur Amtstracht ansetzen. Was ist da genau die Idee?
Also die Idee ist, dass man das Kopftuch passend zur Robe trägt. Das schließt sich ja nicht aus. Also heute habe ich ein beiges Kopftuch an, aber ich glaube, das geht auch in weiß, das geht auch in schwarz und man kann sich da, glaube ich, auf Farben einigen. Das geht in Großbritannien, das geht in den USA, es geht in Kanada. Was spricht gerade in Deutschland dagegen, dass es nicht vereinbar sein sollte?
Und das, was letztlich dahinter steht, ist eigentlich das Verdeutlichen, dass man seine Person unter das Amt unterordnet. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht oder worum es gehen sollte zumindest. Also das ist das legitime Anliegen, dem begegnet werden kann und sollte. Und das, denke ich, ist ein guter Kompromiss.
Jetzt sind wir natürlich gerade in besonders, sage ich mal, aufreibenden, also aus einer Frauen- und gleichstellungspolitischen Brille gesprochen, Lage aktuell politisch. Rabia, warum ist es vielleicht gerade jetzt auch in diesen Zeiten besonders wichtig, dass wir uns auch dieses Thema Kopftuchverbote nochmal vornehmen?
Es ist an der Zeit. Also es ist 2025 und ich habe ja 2017 mit dem Jurastudium angefangen und da kam das ja mit der Rechtsreferendarin. Dann kam 2020 die Bundesverfassungsentscheidung. Und ich dachte mir ganz naiv so, okay, irgendwie interessiert das niemanden. Also auch von den Kommilitonen her, also dieser massive Eingriff, der da eigentlich passiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also jeder, der seit Ende der 90er Examen geschrieben hat, hat sich im Rahmen der Examensvorbereitung mit der Religionsfreiheit und dem Kopftuch beschäftigt. Aber das Ausmaß dieser Diskriminierung, also was es eigentlich bedeutet, dass wir Menschen, gerade Frauen, bewusst aus Bereichen ausschließen. Und das heißt ja, also gerade bei der Lehrerin war das ja ein Jahrzehnt. Also ein Jahrzehnt an Menschen, die das Studium da nicht abgeschlossen haben oder sich umorientiert haben. Und so, das fehlt ja. Und da fehlen ja auch Perspektiven in diesen Berufsbereichen. Und es hat ja eine Signalwirkung. Ich werde ja heute noch von Jugendlichen angeschrieben und die sagen, okay, welche Richtung soll ich gehen? Oder macht das Sinn, das zu studieren? Also Diskriminierung beginnt ja schon in der Schule, die ist ja, du hast sie auf dem Arbeitsmarkt, du hast sie auf dem Wohnungsmarkt, du hast sie ja überall. Und wenn man dann auch kein Verständnis bekommt, gerade von Menschen, die sich für Frauenrechte engagieren, in dem Bereich, die doch mal durch diese Diskriminierung nicht sehen können oder wollen oder begreifen in dem Sinne oder berücksichtigen möchten, ist es so ein heftiges Signal, dahingehend zu sagen, so wie du bist, darfst du nicht sein, so wie du bist, darfst du als Frau nicht sein. Also, dass mir so diese Mündigkeit abgesprochen wird, als Frau für mich selber, für mein Leben Entscheidungen zu treffen, mein Leben so aufzubauen und so zu gestalten, wie ich das für mich als richtig empfinde, ist so ein enormer und massiver Eingriff. Und ich finde, gerade im aktuellen politischen Klima, da nochmal zu sagen, wir haben auch marginalisierte Frauen im Blick. Wir sehen euch. Wir sehen, was das macht. Und wir sehen das, was das mit unserer Gesellschaft macht. Wir wollen das nicht. Wir ziehen dann alle an einem Strang und wir kriegen das hin, dass Frauenrechte von allen Frauen geschützt werden. Und wir setzen uns füreinander ein.
Ja, das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort.
Genau, und vielleicht nochmal ein guter Moment, um zu sagen, schaut euch das Positionspapier des Deutschen Juristinnenbundes an. Es ist jetzt veröffentlicht und wir werden es auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Ja, euch beiden vielen Dank.
Sehr gern. Euch auch ganz vielen Dank.
Tausend Dank für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr angenehm und schön.
Das freut mich oder freut uns.
Feministische Fundstücke.
Ja, dann lasst uns zu unserer Rubrik der feministischen Fundstücke kommen. In dieser Rubrik, da stellen wir uns gegenseitig feministische Fundstücke vor. Unsere Gästinnen bringen gerne was mit. Das kann alles Mögliche sein, von einer Buchempfehlung oder einer Serienempfehlung über eine Empörung oder einen Aufreger bis hin zu einem Hinweis auf eine spannende Persönlichkeit oder eine spannende Gerichtsentscheidung. Genau, und wir freuen uns wie immer auch darauf, was ihr heute mitgebracht habt. Und unsere beiden Gästinnen, genau, werden uns heute beide mit einem kleinen Fundstück beehren. Und Shino, vielleicht magst du anfangen. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Interview mitgebracht aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist ein Interview mit Asma Khan. Der Titel ist Asma Khan über Ungleichheit. Asma Khan ist eine ja eigentlich bekannte Köchin in Großbritannien. Sie hat ein Restaurant in London, Darjeeling Express ist der Name. Darüber ist sie sehr bekannt geworden mittlerweile. Sie ist allerdings auch promovierte Verfassungsrechtlerin. Sie hat Jura studiert, unter anderem auch Politik und Geschichte. Mittlerweile auch Gastdozentin in Oxford. Aber tatsächlich im Kern hat sie sich jedenfalls nach oder im Laufe ihrer Ausbildung dann dem Kochen gewidmet und dem Thema Essen, was so auch Zitat aus diesem Interview in ihren Augen immer politisch ist. Und dabei geht es natürlich einerseits um die ungerechte Verteilung von Essen, aber sie bemängelt auch Ungleichheiten im Bereich der Gastronomie. Das fand ich sehr spannend. Und zwar, wie wir alle wissen, natürlich in manchen Regionen mehr als in anderen, ist es oft in der Regel die Frau, die in der Küche kocht und im Heim alle versorgt. Und da, wo es dann vermeintlich professionell wird, in Restaurants sind es eigentlich immer Männer. Und das wollte sie ändern. Sie hat ihr Restaurant eröffnet und eine ausschließlich weiblich besetzte Küche. Alles Frauen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten, die interessanterweise auch zum Großteil vorher gar keine professionelle Kocherfahrung hatten. Und ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, mittlerweile ein sehr erfolgreiches Restaurant. Sie ist aber mittlerweile auch UN-Ernährungsbotschafterin, hat in Krisengebieten, in geflüchteten Lagern Frauen unterstützt, auch da Cafés gegründet, wo Frauen kochen konnten und Dinge verkaufen konnten. Also ganz spannend, eine sehr inspirierende Frau. Und das Interessante und der Bogen aber zu unserem Thema in diesem Interview, die Nachfrage, ob sie dann ihren Küchenstil als feministisch bezeichnen würde. Und da sagt Asma Khan, mit diesem Label hat sie große Probleme, schon immer, insbesondere eben mit dem westlich geprägten Feminismus. Und als sie dann nochmal, als die Nachfrage kommt, warum denn, warum genau, antwortet sie, also es geht schon damit los, dass weiße westliche Feministinnen offenbar nicht in der Lage sind, eine Muslima zu verstehen, die Hijab trägt. Und sie fragt sich dann, warum der Feminismus so ein Problem damit hat, andere Frauen zu umarmen. Und sie verweist darauf, dass wir in ihren Augen kein einziges Problem lösen werden, wenn es ständig darum geht, wer sich wodurch schon wieder disqualifiziert hat. Sie glaubt an Kooperation statt an Lagerbildung. Und ja, ich fand das irgendwie einen schönen Appell und ein Plädoyer nochmal darüber zu reflektieren, welche Form des Feminismus wir eigentlich vertreten. Wir hatten vorhin schon über einen intersektionalen Feminismus gesprochen, der letztlich genau darin besteht, sensibel zu sein, einfach für die Vielfalt an Lebensrealitäten, aus denen wir Frauen kommen und uns gegenseitig zu unterstützen und nicht, und so machen es die Männer ja auch nicht, Lager zu bilden, die dann am Ende dazu führen, dass wir die Anliegen, die uns letztlich alle betreffen sollten, gar nicht verfolgen können.
Sehr schön.
Ein sehr schönes Fundstück, auch mal aus einem ganz anderen Themenfeld. Ich glaube, Kochen oder Gastronomie, Essen, Ernährung im weitesten Sinne hatten wir bisher noch gar nicht dabei. Sehr spannend. Liebe Rabia, du hast uns auch ein kleines Fundstück mitgebracht.
Es ist klitzeklein. Also als ich Fundstück gehört habe, war eigentlich mein erster Gedankengang. Ich habe ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg mitgebracht und bei mir ist es so, wenn ich bin oft an Bahnhöfen, ich lande immer in der Buchhandlung und dann kommt immer ein Buch eigentlich auch jedes Mal mit. Und ich habe das Glück, ich schlage mal halt nicht mal Bücher auf und dann ist da gerade die passende Seite, die ich brauche. So wie auch für meine Masterarbeit, mit der ich mich mit dem ganzen Diskurs um die Rechtsreferendarin dann eine Diskursanalyse gemacht habe, basiert eigentlich auch darauf, dass ich im Justizpalast, ich glaube, das war auf Seite 68 oder 69, wie dann vor 100 Jahren Frauen endlich die Zulassung ins Richteramt erhalten haben. Und das war im Endeffekt für mich so der Start, okay, ich kann darüber, wie ist es denn aktuell? Wie ist der Diskurs? Und so fing es an in dem Bereich. Und dann auch das Zitat von Ruth Bader Ginsburg, was ich heute mitgebracht habe, was ich glaube, das ist sogar auf meinem LinkedIn und auch auf der Webseite. Ich zitiere, man sollte mit besonderem Misstrauen jene Gesetze betrachten, die bestimmte Gruppierungen benachteiligen, vor allem, wenn diese nicht proportional in den gesetzgebenden Organen vertreten oder an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, wenn es gerade um Kopftuchrechtsprechung und auch um diese ganzen Neutralitätsgesetze geht. Und ich finde, es gibt auch ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, das ich gerade nur paraphrasieren kann, dass man sich gerade, wenn man etwas verändern möchte, dann das doch so tun soll, dass Menschen sich einem anschließen. Und das klingt sehr leicht und voll verlockend, so ja, klar, macht ja Sinn, aber ich glaube, man unterschätzt, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Es gibt viel zu tun, sehr viel zu tun, vor allem in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da darf man seinen Enthusiasmus nicht verlieren und zu sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin, solange wir alle miteinander im Gespräch bleiben und gucken, wo trägt der Schuh, was möchte man gerade verändern, wie kann das gut gelingen und welche Ressourcen kann ich gerade zur Verfügung stellen, dann Step by Step, es geht ja nicht anders.
Super. In diesem Sinne, vielen Dank an euch. Let's do it. Vielen Dank auch für die bestärkenden Worte.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.